Bien, chers collègues, en français. Je note que c'est mauvais signe, chers collègues. Vous flexibilisez l'horaire du congrès pour parler du temps de travail. Mais comme c'est pour la bonne cause, vous êtes tout pardonné. Nous commençons avec le chapitre et la prise de position concernant la durée du travail. Et je passe la parole à Andy Rieger pour introduire le thème. Andy, tu as la parole.
Voilà, ce sont les soldats, ça commence avec 30. Ça, c'est pas mal.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich führe ein in das Positionspapier C im Heft der Positionspapiere. Die Arbeitszeitentwicklung ist uns Gewerkschaften und den Lohnabhängigen in den 90er Jahren zu einem guten Teil aus dem Ruder gelaufen. Zum Ersten hat sich die Arbeitszeitschere geöffnet. Wer voll angestellt war, hat nachgewiesenermaßen länger gearbeitet als in den 80er Jahren. Hat mehr Überstunden gemacht, weniger Absenzen und zum Teil wurden sogar die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten erhöht. Andere hatten dafür nur Teilzeitpensen oder waren ganz arbeitslos. Diese Schere existiert nach wie vor. Das Problem der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hat sich etwas entschärft, aber die hohen Arbeitszeiten bleiben und die Schweiz ist fast Europameisterin in der Disziplin der längsten Arbeitszeiten. Unser Ziel in Sachen Arbeitszeit ist klar, wir wollen eine starke Senkung auf 36 Stunden pro Woche und in der Perspektive auf 32 Stunden pro Woche. Die Gründe dafür sind ebenso klar. Der erste Grund, wir wollen mehr vom Leben, wir arbeiten zum Leben und wir leben nicht, um zu arbeiten. Wir wollen mehr freie Zeit und wir brauchen auch mehr freie Zeit, um uns zu erholen. Denn was bringt es, während 40 Jahren so hart und so lang zu krampfen, um dann den Ruhestand nicht mehr gesund oder lebend zu erreichen? Ich glaube, die Frage der Gesundheit und Arbeitszeit wird leider viel zu sehr unterschätzt. Bis zum Alter von 40 oder 45 meinen leider viele Arbeitende in der Schweiz, 40 Stunden pro Woche sei gar nicht so viel. Aber mit der heutigen Intensität der Arbeit sind eben auch 40 Stunden harte Arbeit mehr, als der Körper meistens ertragen kann. Und er reagiert, wie wir gehört haben, der Körper reagiert noch bevor das AHV-Alter erreicht ist. Das können wir so nicht stehen lassen. Wenn wir ganz wirksame Maßnahmen gegen die aufgedeckte Ungleichheit und die skandalös hohe Anzahl von Arbeitenden, die nicht gesund ins AHV-Alter kommen, wenn wir das an der Wurzel ansetzen wollen, dann müssen wir die täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten von Anfang an reduzieren. Zweiter Grund für die Arbeitszeitverkürzung: Wir wollen die ungleiche Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern überwinden. Es darf doch nicht sein, dass die Väter die Kinder nur am Wochenende richtig sehen, während die Mütter fast alleine für Kinder und Haushalt zuständig sind und dies mit schlecht geregelten und schlecht bezahlten Teilzeitstellen kombinieren müssen. Der dritte Grund für die Arbeitszeitverkürzung ist und bleibt die Arbeitslosigkeit, die Verteilung der Arbeit. Es gibt jetzt noch Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung und die nächste Rezession wird irgendwann kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und auch dann soll es nicht wieder so sein wie in den 90er Jahren, dass nämlich diejenigen, die Stellen noch haben, mehr arbeiten und umso mehr Leute keine Stelle mehr haben. Aus diesen Gründen sind wir für die Arbeitszeitverkürzung und wir werden in den nächsten Jahren uns stark dafür einsetzen, dass es wieder vorwärts geht mit der Arbeitszeitverkürzung. Wir werden uns stark einsetzen für die Verwirklichung der 36-Stunden-Initiative des SGB, die circa in 2 Jahren zur Abstimmung kommen könnte. Wir werden aber vor allem auch in den Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen uns stark wieder dafür einsetzen müssen, dass die Arbeitszeit wieder sinkt. Damit Arbeitszeitverkürzung aber glaubwürdig und wirksam ist, müssen wir den Kampf für sie mit dem Kampf gegen die wild gewordenen Arbeitszeitformen verbinden. In den letzten Jahren haben die Arbeitszeiten effektiv verrückt gespielt. Im Verkauf, im Gastgewerbe und andernorts hat die Arbeit auf Abruf massiv zugenommen. Das heißt, die Chefs geben manchmal erst am Vorabend bekannt, ob am nächsten Tag zu arbeiten sei oder nicht. Und der Lohn ist meistens keiner garantiert. In Bau und Industrie ist zwar mehrheitlich ein fester Lohn garantiert, aber auch hier spielten die Arbeitszeiten verrückt. Mit hyperlangen Arbeitstagen, 10 Stunden und mehr, Gleitstunden, Zusatzschichten und so weiter. Und auf der anderen Seite im November oder im Winter dann Zwangsfreitage oder gar saisonale Arbeitslosigkeit. Hinzu kommt, dass in sehr vielen Branchen die Zusatzstunden nicht mehr mit Zuschlägen bezahlt sind, sondern dass diese Zuschläge noch weggefallen sind. Und schließlich wird es bei dieser Superflexibilisierung für die Leute, für die Betroffenen immer schwieriger, die Arbeitszeiten überhaupt vorauszusehen, zu wissen, wie lange sie am nächsten Tag oder in der nächsten Woche arbeiten und diese Arbeitszeiten mit Familie, Verein und Sport abstimmen zu können. Wir sehen also, die Arbeitszeit spielt verrückt und wenn wir die Arbeitszeit verkürzen wollen, dann können wir das nur glaubwürdig vertreten, wenn wir sie gleichzeitig auch wieder die Arbeitszeit gestalten, wenn man ihr wieder Leitplanken gibt. Weil sonst werden die Kolleginnen und Kollegen sagen, wir sind nicht für Arbeitszeitverkürzung, weil wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, dann werden wir nur noch mehr herumgejagt als jetzt schon, bleiben wir lieber bei der 40-Stunden-Woche. Was wir also brauchen, sind klare Leitplanken, es braucht wieder Normen. Wir brauchen erstens Normen, Maximal- und Mindestnormen pro Tag. Die tägliche Arbeitszeit muss reguliert werden. Die Wochenarbeitszeit muss reguliert werden. Es braucht Maxima oder Normen, ab welcher Stunde wieder Zuschläge zu bezahlen sind. Wir brauchen also diese Norm. Zweitens gilt der gewerkschaftliche Kampf der Ausdehnung der schlechten Lagen. Weil die Arbeitszeiten Tendenz haben, sich wieder auszudehnen in den Abend, auf den Samstag oder auch auf den Sonntag. Auch hier müssen wir Leitplanken setzen, Normen, die die Ausdehnung in diese schlechten Arbeitszeitlagen verhindern. Drittens gilt es, die Voraussehbarkeit und die Planbarkeit der Arbeitszeiten zu verbessern. Bei Arbeit auf Abruf ist überhaupt nichts mehr voraussehbar, wenn man erst am Tag vorher angerufen wird, ob man am nächsten arbeiten muss. In der Verordnung 2 des neuen Arbeitsgesetzes gibt es nun eine Ankündigungsfrist von 2 Wochen. Der Arbeitgeber ist also verpflichtet, 2 Wochen im Voraus den Arbeitsplan bekannt zu geben. Wir verlangen viel mehr. Unsere Idee, die in den Positionspapieren ausgeführt ist, nämlich der Aushandlung von Arbeitszeitagenden in den einzelnen Branchen oder großen Betrieben, mit dieser Idee verfolgen wir eigentlich das Ziel, dass die Arbeitszeit, ein Arbeitszeitkalender, eine Arbeitszeitagenda für ein Jahr mit einer Ankündigungsfrist von einem Jahr ausgehandelt wird. So etwas wäre zum Beispiel im Detailhandel für die Verkäuferin ein riesiger Schritt vorwärts und es ist durchaus realistisch. Ich komme zum Schluss. Es geht also darum, nicht nur die Arbeitszeit abzusenken, sondern auch die Formen, die Arbeitszeitgestaltung wieder aushandelbar zu machen, dass die Gewerkschaften wieder Rechte haben in den Gesamtarbeitsverträgen, die Arbeitszeitformen mitzubestimmen und dass die Betroffenen, die einzelnen Lohnabhängigen, im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen auch Rechte haben, wann sie freie Zeit einziehen, wann sie in die Ferien gehen, wann sie Urlaubstage einziehen. Wenn wir die beiden Dinge miteinander kombinieren, Gestaltung der Arbeitszeit und Senkung der Arbeitszeit, bin ich zuversichtlich, dass es möglich sein wird, in den nächsten Jahren wieder die Idee der Arbeitszeitverkürzung populär zu machen, die Diskussion um die Arbeitszeit wieder in Gang zu bringen, weil zu viele Leute haben genug vom Superflex, von den verrückt spielenden Arbeitszeiten, die in den letzten Jahren grassierten. Ich danke.
Merci Andy. Désolé d'interrompre le débat pour une démarche administrative, mais les personnes qui n'ont pas touché leurs frais, le remboursement de leurs frais, c'est ouvert jusqu'à 17h30. Ça veut dire que c'est maintenant, alors que ceux qui n'ont encore pas touché leurs frais courent le faire. Merci. J'ai trois demandes de parole qui ne précisent pas un numéro de proposition. Je pense donc qu'il s'agit du débat d'entrée en matière. Et le premier qui s'est annoncé, c'est Alexandre Magalèche de la section de Lausanne. Le prochain qui se prépare, Jean-Michel Deliveau, également de la section de Lausanne.
Chers collègues, ce serait trop facile de m'adresser à vous, chers poules et chers coqs, mais je n'oserais pas, tant les interventions qui ont été faites recueillent en moi toute ma sympathie et mon soutien. Le temps, mesure universelle et infinie à laquelle on a donné une valeur. Le temps, effectivement, c'est devenu de l'argent. Le travail, eh bien, ses conditions, tant sur le plan de la rémunération que celle affectant la santé, la durée, c'est clair, le travail reste le principal outil d'intégration sociale. Les conditions se négocient et à ce titre, les qualifications, certificats, diplômes, sont une exigence croissante dans la société contemporaine qui ne cesse de faire appel à notre capacité à comprendre l'abstrait, l'informatique notamment. Notre outil, le cerveau, lui, il est composé de deux parties, rationnelle et émotionnelle. Il donne son mieux quand les deux moitiés sont sollicitées en simultané. Or, nos sociétés marchandes sollicitent le rationnel et délaissent l'émotionnel, qui devient la proie facile des mouvements de tribans populistes. La linéarité du système scolaire et les conditions socio-économiques défavorables des travailleurs sont les principales causes du nombre élevé d'échecs. Or, les conséquences sont importantes, puisque l'éducation constitue la principale plus-value à faire valoir dans les sociétés à économie de marché. Les syndicats jouent le rôle de pression sur les agents économiques afin d'obtenir des conditions de travail satisfaisantes. C'est bien, mais le problème de fond reste entier. Le Centre de formation et d'innovation du SIB est né afin de contribuer à la mise en place d'une politique syndicale favorisant l'accès à la formation des personnes peu qualifiées. Un nombre très important de cours de formation professionnelle existe notamment dans le cadre des formations paritaires. Cependant, la participation reste très faible et ceci pour deux raisons principales. Ah, je l'ai appelé. Les échecs scolaires qui laissent des souvenirs qui entravent l'autonomie nécessaire à la prise de décision de suivre une formation. B. Les rythmes de travail ne favorisent pas la disponibilité à suivre des cours de formation continue. Dans le premier cas, notre centre a décidé d'agir. Agir sur le niveau de littératie, à savoir le degré d'autonomie propre à initier un programme de formation professionnelle, syndicale ou sociale. Nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer nos homologues français et avons créé un partenariat autour d'un projet de formation pour adultes qui a pour titre « Apprendre à apprendre ». Le projet ne veut pas se substituer au programme de formation continue et les certifications, mais intervenir en amont autonomie et en parallèle le suivi. Les thèmes retenus sont méthodologie d'apprentissage orientée vers l'auto-formation, développement de méthodes de formation par la pratique ou par une approche projet et propositions concernant le suivi sur le lien du travail. Le SIB a sur ce point un rôle très important à jouer. Dans le deuxième cas, nous proposons que les SIB intègrent dans les négociations avec les partenaires sociaux les conditions cadres juridiques et financières favorisant l'accès à la formation continue, à savoir un simple renforcement du texte C dans les prises de position, point 2, alinéa G. Et pour terminer, sachant que grâce au progrès du savoir et savoir-faire, des études menées sur le comportement de différents groupes de personnes dans différents endroits de la planète démontrent des réactions similaires face aux mêmes problèmes. Voilà qui jette par terre les théories racistes que certains n'hésitent pas à propager afin de susciter la peur chez des gens honnêtes. Il faut croire, chers collègues, que ces personnes n'ont pas réussi à acquérir un taux de développement intellectuel au moins égal à 18%.
Le collègue Jean-Michel Deliveau, section de Lausanne. Se prépare le collègue Schneider Andreas, de la section Burgdorf-Langenthal.
C'est juste bien. J'ai fait faux. Chers collègues, j'aimerais adresser à votre réflexion, même si c'est la fin de la journée et que beaucoup doivent être fatigués, un certain nombre de remarques sur la prise de position sur le temps de travail qui est proposé au Congrès. Il ne s'agit ni d'amendements ni de résolutions, mais un certain nombre de remarques, en partie critiques, sur les propositions qui sont contenues dans cette prise de position. La première remarque, c'est que la question de la réduction du temps de travail est une question centrale pour les salariés et qu'elle est extrêmement tributaire du rapport de force entre employeurs et employés. Il y en a un qui gagne et un qui perd. Où on réussit à réduire le temps de travail et c'est les employeurs qui perdent, où il n'y a pas véritablement de réduction de la durée du travail et au contraire il y a une augmentation de la durée du travail ou de l'intensification du travail et c'est les employés qui perdent. Dès lors qu'on pose cette question en soulignant qu'elle est très liée à ce rapport de force, on comprendra qu'un des premiers problèmes qui est posé et qui n'est pas posé, peut-être qu'il allait de soi, mais il me semble qu'il paraît essentiel aujourd'hui, c'est le contrôle de l'application des dispositions concernant la durée du travail et des horaires. Aujourd'hui, on a dans la loi fédérale sur le travail, une durée maximum de 45 heures, voire 50 heures, dans des conventions différentes, règlement de la durée maximum du travail. Dans un contrat individuel du travail, on a des dispositions sur la durée du travail. Eh bien, dans la plupart des cas, le problème numéro un qui se pose est celui du contrôle de l'application de la loi ou du contrat qui règle la durée du travail et les horaires du travail. Et ça m'apparaît un point très important parce qu'évidemment, le rapport de force des employeurs est tel aujourd'hui, après la crise et la précarité qui s'est installée sur le marché du travail, qu'ils sont à même d'imposer aux salariés des durées de travail et des horaires de travail qui ne correspondent même pas à ceux qui avaient été convenus ou ceux qui étaient fixés dans la loi. Ça, c'est un premier point et je pense que ça met en relief la tâche d'un syndicat, des sections, des collègues qui sont sur le terrain, que d'essayer de faire appliquer même la convention collective de travail ou, dans certains secteurs, la loi sur le travail concernant la durée du travail. Le deuxième problème qui a été évoqué par Andy, c'est le fait que les employeurs ont une politique face à la question de la durée du travail. D'une part, ils veulent augmenter l'intensité du travail, mais surtout, ils ont une politique de délégitimation de la réduction de la durée du travail aux yeux des travailleurs, une politique de dévalorisation de la revendication de la réduction de la durée du travail aux yeux des travailleurs. Et ils n'ont pas seulement une politique en termes idéologiques, mais une politique en termes matériels. Je donne deux exemples. Par exemple, on a vu des réductions de durée du travail qui se sont effectuées de manière extrêmement atomisée, ponctuée, saccadée sur la semaine, et qui en fait n'apparaissait pas aux yeux des travailleurs comme positive. Si c'est 3 minutes ou 5 minutes de moins par jour, eh bien ça veut dire simplement qu'on fait le même travail 5 minutes ou 3 minutes ou 10 minutes en moins par jour, mais avec le même travail, la même charge de travail. Donc il y a une politique systématique, et c'est un exemple parmi d'autres, de dévalorisation de cette revendication, d'où l'importance d'assurer sur les lieux de travail que la revendication de la durée du travail corresponde véritablement aux besoins des travailleurs et qu'elle soit discutée et qu'elle soit appliquée, si on la gagne, en rapport avec ses besoins, pour pas que ça soit en fait un retournement de situation pour eux et que ce qu'ils ont obtenu en réduction formelle de durée du travail se paye, si j'ose dire, en termes de charges supplémentaires. De ce point de vue, et j'aimerais conclure là-dessus, le soutien à l'initiative de l'USS pour l'annualisation de la durée du travail et pas pour la réduction de la durée du travail, il n'y a pas de fixation de semaine hebdomadaire de travail de temps de travail hebdomadaire dans l'initiative de l'USS, est un autogol. Parce que l'annualisation de la durée du travail, ça veut dire la variation de la durée du travail par mois ou par semaine en fonction des besoins de l'employeur. Quand il y aura des commandes, eh bien il y aura plus d'heures de travail, et quand il y aura moins de commandes, il y aura moins d'heures de travail. C'est le béaba, mais il semble que ça a été terriblement oublié, voire sous-estimé, ou alors simplement accepté par un certain nombre de dirigeants syndicaux, que cette annualisation de la durée du travail. L'annualisation de la durée du travail, c'est une méthode des employeurs pour dévaloriser la question de la réduction de la durée du travail.
Jean-Michel, il faut réduire.
Oui, je finis encore sur un point, Bernard. Sur le deuxième aspect par rapport au texte, où il me semble, disons, une remarque critique, au point 2.1.3, le texte explique que les conventions collectives doivent contenir et garantir le droit des travailleurs de décider individuellement de l'aménagement du temps de travail. Alors qu'on m'explique comment individuellement, sur un chantier ou dans une entreprise, il est possible de décider de l'aménagement du temps de travail. Au contraire, il faut une réflexion, une décision, une action collective pour que on puisse véritablement réduire la durée du travail pour les travailleurs concernés.
Ok. Le collègue Schneider-Andreas, la section Burgdorf-Langenthal. Avant qu'il s'empare du micro, j'aimerais vous communiquer que les délégués qui partent maintenant de cette salle, ce qui n'est pas souhaitable parce qu'il faut rester jusqu'à la fin des débats, mais s'il y en a qui quittent cette salle, je pense notamment aux invités, ils peuvent laisser toutes les affaires sur les tables, la salle sera fermée. Ils les retrouveront telles quelles demain matin. Collègue Schneider, tu as la parole.
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung ist ein sehr großes Problem. Wie vorhin mein Kollege bereits erwähnt hat, wenn wir in der Woche weniger arbeiten müssen, Stunden arbeiten müssen, wird das bei uns auf die Kraft geschlagen. Wir müssen in der weniger Zeit die gleiche Arbeit leisten. Eine Arbeitszeitverkürzung in der Woche auf 36 Stunden oder noch weniger ist für mich eigentlich nicht akzeptabel. Eine Jahresarbeitszeitverkürzung, um damit mehr Ferien herauszuholen, das ist eine effektive Sache, die ich unterstützen kann. Wenn wir Ferien haben, haben wir auch mehr Zeit mit unseren Familien zu verbringen. Und es geht ja bei der Arbeitszeitverkürzung darum, dass wir ja mehr bei der Familie sein können und uns nicht am Stress, an der Arbeit kaputt machen und somit die Pension nicht mehr erreichen können. Weiter muss ich hier sagen, eine vorzeitige Pensionierung ist auch eine gute Sache. Dort müssen wir arbeiten. Und ich denke noch, wir müssen daran arbeiten, dass wir die Arbeitszeiten den verschiedenen Branchen, ist ja auch sehr verschieden, dass wir das angleichen, damit wir dort eine Einheit kriegen und somit dort auch die Jahresarbeitszeit und mit den Mehrferien allen Leuten es richtig machen können. Deshalb kann ich hier eigentlich von diesen Positionen, die hier sind, nicht viel unterstützen. Ich denke, alle diese Arbeiter, die hier sind, die Basismitglieder, die verstehen mich, was ich hier sage und hoffe, dass hier nur diese Anträge unterstützt werden, wo die frühzeitige Pensionierung da ist und alle, die unter 40 Stunden in der Woche gehen oder noch weiter zurück mit der Arbeitszeit, das können wir nicht unterstützen, weil wir machen uns selber fertig mit dem. Danke.
Nous passons aux propositions proprement dites. Des éléments de réponse sont déjà faits dans les traitements des propositions. La proposition numéro 15, je n'ai pas de demande de parole. Elle a reçu le chiffre 1 dans le sens du document de travail. C'est donc accepté. La section de Genève, la proposition numéro 16, est également un 1 dans le sens du document de travail. Il n'y a également pas de demande de parole. Accepté. La proposition numéro 17 a reçu le chiffre 3. Il y a une contre-proposition qui est formulée. Il n'y a pas de demande de parole. Cette contre-proposition est donc acceptée. Proposition 18, le chiffre 1, dans le sens du document durée du travail, point 2.2, pas de demande de parole, le 1 est accepté. Proposition numéro 19, sur la flexibilité, chiffre 1, dans le sens du document durée du travail, il y a une demande de parole, le collègue Daniel Marco de la section de Genève.
Bonsoir, camarades. Simplement pour ajouter quelque chose à la résolution que je trouve bonne, mais relativement défensive. Je suis d'accord avec les termes de la proposition sur la flexibilité. Je trouve qu'on devrait ajouter, c'est quelque peu utopique, mais si on ne fait pas d'utopie, on ne sait pas comment le mouvement des travailleurs peut devenir. Un peu utopique, on pourrait faire des propositions dans le texte un peu plus offensif, qui concerne premièrement la formation professionnelle, c'est-à-dire que pour résister à la polyvalence, à la flexibilité, il serait intéressant d'augmenter dans la formation professionnelle la polyvalence des travailleurs, qui sachent un peu tout faire, avoir un ouvrier du bâtiment complet, qui puisse résister, par exemple, à la décomposition des tâches qu'on observe souvent chez le maçon entre coffrer, ferrailler et poser le béton, par exemple. On pourrait ajouter à cette partie d'autres spécialités. Là, on peut en discuter entre ceux qui connaissent un peu les chantiers. Donc, un ouvrier un peu polyvalent qui résisterait assez bien à une décomposition des tâches et des tentatives de flexibilisation qui ont tous comme but aussi des découpages du procès de travail. Et puis deuxièmement, c'est un peu plus utopique, mais ça se fait dans certains pays, il y a des expériences, dans une organisation des chantiers qui augmente l'autonomie des travailleurs. Par exemple, en France, qui a qui est un pays qui a quelques références dans le bâtiment, grâce notamment au Centre national des arts et métiers. On a fait une expérience que je connais un peu. Sur deux chantiers identiques, on a fonctionné avec une organisation hiérarchique, comme on le fait aujourd'hui, avec des petits chefs. Et puis on a fait le même chantier, quelques petits bâtiments de logement dans le centre de la France, avec une organisation de coopération entre les travailleurs, où on a éliminé les petits chefs. C'est toute une partie de préparation qui faisait qu'on pouvait, les ouvriers sur le chantier pouvaient se coordonner entre eux, je répète, sans petit chef, ni grand chef d'ailleurs. Et ça a très très bien marché. Ce n'est que des petites expériences. Mais je crois que c'est des choses qui sont contre la flexibilité que les patrons veulent imposer aux ouvriers du bâtiment. Et c'est peut-être des choses qui ne sont pas seulement d'une résistance, que je comprends très bien dans le texte, mais c'est des choses qu'on pourrait expérimenter et faire matérialiser une utopie, ça pourrait être intéressant. Merci.
Merci Daniel. Je considère que le chiffre 1 n'est tout de même pas contesté. Donc la proposition numéro 19 sur la flexibilité avec les compléments apportés est acceptée. Proposition numéro 20 de l'Arturacien, retraite anticipée 1, chiffre 1, dans le sens du document de travail. J'ai pas de demande d'intervention acceptée. Il en est de même, j'abrège un tout petit peu parce qu'on doit finir impérativement à 18h, nous dit-on. Pour la proposition 21, pour la proposition 22, à moins qu'il y ait des oppositions, ce qui n'est pas le cas, proposition 23, il y a une contre-proposition qui est formulée, donc chiffre 3, et j'ai une demande de parole, la collègue Sarta Teresa de la section Zurich-Meilen, UNIA. Après, j'ai fini.
Mein Name ist Teresa Sarta und ich arbeite selber im Verkauf als Uhren- und Bijouterieverkäuferin. Wir von der Sektion Zürich unterstützen den Antrag der Jurassier. Denn leider haben wir in Zürich diese Abstimmung verloren. Und das, obwohl die Stimmbürger in dem Kanton Zürich genau über die negativen Folgen für das Verkaufspersonal informiert waren. Die Konsumenten wollen eben konsumieren und das am liebsten rund um die Uhr. Und das kann sein um morgen um 6 oder halt erst abends um 11. Dass aber dabei wir, das Verkaufspersonal, aber auch die Lageristen, die das Reinigungspersonal und die Zulieferer unregelmäßig Arbeitszeit auf uns nehmen müssen, dass die Organisation von Arbeit, Freizeit, Familie und auch Weiterbildung für uns sehr schwierig wird, das interessiert die allerwenigsten. Nur eines wird dabei vergessen. Die Deregulierung der Arbeitszeit wird unweigerlich auf andere Branchen überschreiten. Dann wird auch für die, die es heute so interessant finden, um 10 vor 11 noch schnell ein Gipfel oder ein Putzmittel zu kaufen, plötzlich nicht mehr selbstverständlich, dass sie regelmäßige Arbeitszeit haben. Auch sie müssen dann vielleicht am Samstag oder am Sonntag arbeiten. Aber um solche Missstände zu bekämpfen, ist die Gewerkschaft gefordert, schon heute dagegen anzukämpfen. Auf Worte müssen Taten folgen. Und das Positionspapier, der Gegenvorschlag, der sich auf die Arbeitszeiten verweist, reicht dabei bei weitem nicht aus. Es werden nämlich nach Zürich und Jura noch einige andere Kantone längere Ladenöffnungszeiten fordern. Ich bitte euch darum, den Antrag der Jurassier anzunehmen, denn die Deregulierung und die Flexibilisierung der Arbeitszeit geht uns alle etwas an. Und ich möchte euch daran erinnern, der Mensch hat zwar die Fähigkeit, sein Werkzeug selber herzustellen, aber viele von Ihnen merken nicht, dass sie sich immer mehr selber zum Werkzeug der Gesellschaft und unserer Wirtschaft machen. Ich wünsche auf jeden Fall den Jurassiern viel Zuversicht und sehr und viel Glück in diesem harten Abstimmungskampf. Danke.
Le collègue Andy Rieger a la parole pour la commission des propositions.
Also ich glaube, es gibt hier keinen Gegensatz. Das Problem war, dass in dieser Formulierung, dass unterdessen eben die Arbeitszeiten schon so verrückt spielen, dass es nicht mehr klar ist, was heißt Nein zu den Ladenöffnungszeiten außerhalb der normalen Arbeitszeiten von Montag bis Freitag. Da haben wir in der ganzen Schweiz verschiedene Dinge und es war nicht präzis. Effektiv ist es aber in den Positionspapieren auch nicht präziser und wir werden ja im Nachgang die Positionspapiere mit verschiedenen Dingen integrieren. Und ich glaube, im Sinne, wie du das vorgeschlagen hast, werden wir eine Formulierung, die noch präziser ist als die der Jurassier und die schon drin ist, werden wir hineinnehmen. Also ich würde vorschlagen, dass man hier keine Abstimmung macht, sondern dass man effektiv hier eine Ergänzung und eine Präzisierung von beidem anfügt.
Est-ce que la collègue est d'accord avec le sens de ce qui vient d'être dit par Andy Rieger?
Non.
Ok. Alors nous ne passons pas au vote. Proposition numéro 24, chiffre 1 dans le sens du document de travail, pas de demande de parole, donc accepté. Il reste, sous le chapitre durée du travail, à traiter d'une proposition de résolution qui vous a été soumise au titre de pour des horaires de travail respectant la santé et la vie familiale. Pour la motiver, j'appelle au micro le collègue Anzuli Schedegger.
Ich muss dann noch eine Folie haben.
Cher collègue Roman, pour vous, cette information que je donne maintenant n'est pas utile et pas nécessaire parce que ce sont seulement les versions allemandes et italiennes qui ne sont pas perfectement écrites. Liebe Kollegen, die deutsche und die italienische Version stimmen nicht ganz mit dem Original überein. Ich bitte, schaut nochmal auf die Folie hier. Der zweite Absatz in eurer Version ist eigentlich der erste Punkt der Begründung und der letzte Punkt der Begründung ist eigentlich die Quintessenz, ist das Resultat dieser Begründung, damit ihr die Resolution richtig versteht. Ich habe gehört, ich muss sehr kurz sein. Ich weiß, wir sind mit dem Zeitplan schon total im Verzug. Ich versuche das und ich verzichte deshalb, den Resolutionsentwurf noch einmal zu erklären. Ich möchte nur sagen, warum wir den Resolutionsentwurf überhaupt machen wollen. Ich denke, Positionspapiere sind nützlich und gut, sie sind aber relativ allgemein gehalten und sie verschwinden auch oft nach dem Kongress wieder in Schubladen. Wir stehen aber vor ganz wichtigen Auseinandersetzungen im Bauhauptgewerbe, unserem wichtigsten und größten Gesamtarbeitsvertrag nächstes Jahr. Die Arbeitszeit wird dort eine der zentralen Fragen sein. Die Gleitstundenregelung im Bauhauptgewerbe hat sich eindeutig nicht bewährt. Damit wird ausschließlich Missbrauch getrieben, die Überstundenzuschläge wurden abgeschafft, die Arbeitstage wurden verlängert, ohne Zuschläge zu bezahlen und teilweise müssen die Kollegen unbezahlte Pausen oder sogar unbezahlte Tage hinnehmen, weil keine Arbeit da ist oder weil schlechtes Wetter ist. Wir vom Bau, die Berufskonferenz Bau, hat sich mehrmals dafür ausgesprochen, dass wir diese Gleitstundenregelung abschaffen wollen. Mit dieser Resolution würde der Kongress, wenn er sie annimmt, den Startschuss für die neuen Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen für den Landesmandelvertrag den Startschuss geben und er würde gleichzeitig ganz klar kundtun, in welcher Richtung wir gehen wollen im Bereich der Neuorganisation der Arbeitszeit. Wir sind für eine Ersetzung, für die Abschaffung der Gleitstundenregelung durch ein neues System der Arbeitszeitregelung, welches den Bedürfnissen der Bauarbeiter und der wenigen Bauarbeiterinnen gerecht wird. Wie diese Arbeitszeitregelung aussieht, das wird hier nicht Das wird hier nicht dokumentiert, und zwar ganz bewusst. Wir wollen in den nächsten Monaten eine breite Diskussion führen, was wir genau wollen mit der Arbeitszeit. Wir wollen Workshops machen, wir wollen Berufskonferenzen durchführen und wir wollen breit auf den Baustellen diskutieren. Deshalb können wir jetzt hier nicht sagen, wir sind für den 8-Stunden-Tag generell oder wir sind für dies und das. Das sollen die Baukollegen selbst entscheiden. Aber was klar ist, das System der Gleitstunden, das muss abgeschafft werden. Ich bitte euch, diese Resolution anzunehmen.
Merci, Anzuli. Le comité central vous recommande donc l'approbation de cette résolution. Je n'ai pas de demande de parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette résolution? Ce n'est pas le cas. Donc, cette résolution est acceptée. Il nous reste 3 minutes à donner à Andy Rieger pour prendre position sur le chapitre entier de la durée du travail. Ensuite, nous ferons un vote global sur ce chapitre-là. Andy, tu as la parole.
Also, ich muss mich sehr kurz halten. Es hat 3 Punkte. Die wir bei der Überarbeitung effektiv integrieren müssen. Erster Punkt, Jean-Michel Dolivaux hat darauf hingewiesen, auf die Frage der Kontrolle. Und Kontrolle heißt natürlich auch, dass die Systeme nicht allzu kompliziert und vielschichtig sein können, weil die Leute müssen sie selber auch ein Stück kontrollieren können. Das fällt drin, müssen wir in der einen oder anderen Weise hineinnehmen. Daniel Marco hat über die Verhältnis Arbeitszeit und berufliche Weiterbildung, da gibt es einen Punkt, aber der ist ganz, ganz mager, der Punkt 2.2g kann man ergänzen. Und dann das dritte, das war die Kollegin von Zürich über die Ladenöffnungszeiten. Ich glaube, da ist es klar, dass wir die Positionspapiere im Sinne der Voten noch verbessern können. Es gibt aber 2 Punkte, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Erstens, Jean-Michel Dolivaux hat gesagt, die Positionspapiere sagen, schreiben, wir müssen die Arbeitszeitgestaltung individuell, es müsse eine individuelle Gestaltung der Arbeitszeit geben. Wenn ihr Punkt 2.1 anschaut, dann sagen wir zuerst, wir brauchen wir brauchen viel bessere gesetzliche Schutzbestimmungen. Wir sagen hier, wir brauchen eine neue Revision des Arbeitsgesetzes über die Maximalarbeitszeiten. Die letzte Revision war ja über Nachtarbeit, Einführung Frauennachtarbeit und Kompensationsmaßnahmen. Wir brauchen als Reaktion auf das, was wir jetzt wissen über Gesundheit und Arbeitszeit und Sterblichkeit, brauchen wir eine neue Teilrevision des Arbeitsgesetzes. Dann brauchen wir 2.2.1.2 kollektiv ausgehandelte Normen auf Branchen und Betrieben. Das sind GAVs, das sind diese Agenten, die Arbeitszeitagenden auf ein Jahr hinaus. Also das sind kollektiv ausgehandelte Punkte. Und der dritte Punkt sagt dann, individuelle Gestaltungsrechte kollektiv absichern. Und da geht es schon um einige Dinge. Zum Beispiel, dass Leute, die Gleitzeit gut haben, die Arbeitszeit gut haben, plötzlich gezwungen werden, an einem Tag, morgen nimm frei, du bist ja noch im Plus, und dann müssen sie. Und hier drin als Beispiel eines individuellen Rechtes ist zu sagen, ein Vetorecht, und zu sagen, nein, morgen bringt mir das nichts. Also, oder die Frage der Ferien, also es gibt natürlich ein individuelles Moment, wo die Leute sagen können, ja, ich heirate und dann will ich die 3 Urlaubstage und dann habe ich das Recht, die dann einzuziehen, auch wenn das dem Chef vielleicht nicht so passt. Also von dort her gibt es effektiv ein Element des Individuellen, aber es funktioniert nur, wenn es kollektiv abgesichert ist. Das ist das der Sinn. Letzter Punkt bezüglich der SGB-Initiative. Jean-Michel Dolivaux hat gesagt, eigentlich sei das gar keine Arbeitszeitverkürzungsinitiative, sondern eine Initiative für die Jahresarbeitszeit, für die Einführung der Jahresarbeitszeit. Also Jean-Michel, ich glaube nicht, dass unsere Leute so dumm gewesen wären, 100.000 Unterschriften zu sammeln, wenn es nicht um die Verkürzung gegangen wäre. Der Bundesrat ist auch nicht ganz so dumm. Der Bundesrat hat die Botschaft zur Initiative ist draußen. Der Bundesrat sagt, erstens, es ist eine Verkürzungsinitiative auf 36 Stunden, das ist etwa 15%. Das ist etwa 15%, das ist eine relativ massive Verkürzung für die Schweiz. Das ist eine Verkürzung. Zweitens beklagt sich der Bundesrat, dass die Initiative die Flexibilität beschränkt, weil wir haben die 48-Stunden-Wochen, das Maximum absolut, inklusive Überstunden. Der Bundesrat beklagt sich darüber. Dann hat es in der Initiative eine Bestimmung, dass jedes Arbeitsverhältnis eine Normalarbeitszeit beinhalten muss. Da beklagt er sich auch, der Bundesrat. Und die Jahresarbeitszeit, die kommt nicht einmal vor. Also wer befürchtet hatte, unsere Gegner, Bundesrat und Arbeitgeber, nehmen freudig die Jahresarbeitszeit auf und sagen, ja, das geht ja gar nicht um die Verkürzung. Es ist nicht so. Es ist eine Verkürzungsinitiative und die Form der Jahresarbeitszeit, die wurde gewählt, aber nicht eine nackte Jahresarbeitszeit, sondern kombiniert mit Leitplanken und wir brauchen noch mehr Leitplanken. Und nur zum Letzten, es sind nicht einige Führer der USS, das ist so, man sagt so einige, wie die da oben oder ich weiß nicht was, die das gemacht haben. Es war unter anderem ein Vorschlag der GBI, der in allen Sektionen in der Vernehmlassung war. Und dort war die Jahresarbeitszeit drin. Und warum hat niemand protestiert? Weil das Wort Jahresarbeitszeit ist uns seit langem aus dem LMV bekannt. Und es hat noch niemand, auch heute nicht, einen Antrag gestellt oder an der Berufskonferenz, dass wir die Jahresarbeitszeit abschaffen im LMV. Also Jahresarbeitszeit kann etwas ganz Schlimmes sein, wenn es keine Leitplanken mehr gibt. Und das ist leider in einigen Orten der Fall. Aber Jahresarbeitszeit kombiniert mit Tages-, Wochen- und so weiter mit solchen Normen ist an sich nichts Schlechtes und die Initiative ist etwas Gutes.
Merci. En parlant de travail, on doit aussi respecter ceux des interprètes. On s'excuse par avance. Nous allons donc conclure ce chapitre, il le faut absolument, avec l'assurance donc que trois points seront intégrés par rapport à ce qu'ont dit les intervenants sur le chapitre prise de temps de travail. Je vous soumets donc les textes pour prise de position sur le temps de travail à votre approbation. Il s'agit donc surtout des pages qui sont tramées, c'est ça, les objectifs que nous nous sommes fixés. Je vous demande, ceux qui acceptent la prise de position sur le temps de travail de manière globale, de lever votre carte de vote. Merci. Ceux qui refusent la prise de position sur le temps de travail sont priés de lever leur carte de vote. Abstention. C'est à l'unanimité que nous avons accepté ces prises de position sur le temps de travail. Je vous remercie. Je passe pour les dernières informations administratives la parole à Mariano Pacheco.
Jawohl, also diejenigen, die sich für das Konzert angemeldet haben, für diese gibt ein Apero um 19 Uhr im Foyer und ihr wisst, dass die Saaltüren geschlossen werden 5 Minuten vor dem Konzert, also Pünktlichkeit ist notwendig. Und die Delegierten müssen unbedingt die Delegiertenkarte mitnehmen, denn morgen wird auch am Eingang kontrolliert.
Voilà, chers collègues, les travaux d'aujourd'hui sont suspendus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne donc rendez-vous demain à 8h30. Merci, bonne soirée.